Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinen Namen gib Ehre um deiner Gnade und treuer Willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Wenn wir über Religion nachdenken, wir haben das gestern ausführlich getan, wir haben gesprochen über den Islam, wir haben gesprochen über das Judentum, wir haben dann die fernöstlichen Religionen angeschaut, den Buddhismus und den Hinduismus, und das hat dann auch wirklich gereicht. Der Gesprächsbedarf, der entstand, der war einfach nicht gut beizubringen. Leider, schade. Aber wir haben einfach viel Inhalt gehört. Und ein bisschen was habe ich mir heute Morgen vorgenommen, werde ich was wiederholen von gestern, um so möglichst nochmal zu wiederholen für diejenigen, die da waren, aber auch so ein wenig, um diejenigen mit reinzunehmen in das Thema, die gestern dann eben nicht dabei waren. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Wenn wir andere Religionen anschauen, andere Weltanschauungen anschauen, dann sehen wir immer das eine, nämlich, dass Religion etwas mit Leistung zu tun hat. Mit dem Bedürfnis, jemandem, der über mir steht, in irgendeiner Weise gefallen zu wollen. Mit einem Gott, der über mir steht, in Verbindung zu sein, ja schon, auch zu ihm zu beten. Und wir merken auch, wenn wir die Religion anschauen, da ist sehr vieles gleich, aber dieses ich möchte diesem Gott gefallen, damit dieser Gott mich hernach annimmt, das ist fast in jeder Religion gleich. Das ist auch in den fernöstlichen Religionen, der Buddhismus ist zum Beispiel eigentlich gar keine richtige Religion, das ist eigentlich eine Philosophie, wenn man so will, ein Atheismus, weil er ohne Gott auskommt und doch sucht er irgendetwas Göttliches, nur nicht eben über sich, sondern in dem Fall dann in sich. Das Christentum ist die einzige Religion, wo Menschen tatsächlich sagen, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Leistung, es geht nicht darum, dass ich einem Gott gefallen will, es geht nicht darum, dass ein Gott mich nachher annimmt aufgrund meiner Leistungen und meiner Taten, die ich getan habe. Es geht einzig und allein darum, dass da ein Gott ist, der zu mir herabkommt und sich zu mir herabneigt und der sein Ja zu mir spricht und der mich annimmt. Und das ist der große Unterschied. Wenn wir in Religion hineinschauen, dann sehen wir immer Leistung. Und wenn wir in das Christentum hineinschauen, dann sehen wir leider Gottes auch oft Leistung. Ihr müsst doch das machen. Wir müssen doch jenes machen und wir müssen das tun. Und manche werden schon ganz kribbelig, wenn sie nicht genug Bibel gelesen haben oder wenn sie nicht genug gebetet haben oder wenn sie nicht genug getan haben, weil da doch ein Gott ist, dem ich gefallen möchte. So gerne möchte ich ihm gefallen. Ich möchte doch so gerne, dass er mich annimmt. Und wie werde ich denn angenommen? Nun, dann gehen wir in unsere Sozialisation, unsere Erziehung hinein, wann werden wir angenommen? Ja, in der Regel, bei Eltern ist es noch ein bisschen anders, aber in der Regel bei anderen Menschen, dann, wenn wir etwas geleistet haben. Wenn wir was Gutes gemacht haben. Und das haben wir gelernt. Und das ist auch gar nicht so verkehrt. Also leisten ist nicht verkehrt. Leisten, um etwas zu schaffen. Aber leisten, um Anerkennung zu finden, um anerkannt zu sein, das ist schwierig. Ich hoffe immer, dass ich das als Vater gut genug gemacht habe. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass meine Kinder nie den Eindruck haben, ich muss irgendwas leisten und dann liebt mich der Papa. Dann nimmt mich mein Vater an. Wir haben das Leider Gottes, dieses Leistungsprinzip auch übertragen in den christlichen Glauben hinein und haben Gott behandelt wie einen Gott, der in jeder anderen Religion eben auch vorgestellt wird. Da ist ein Mensch, der ist irgendwie schlecht, der ist bedürftig nach Erlösung, der hat gewisse Bausteine, die er tun muss, gewisse Dinge, die er erfüllen muss, und am Ende steht ein Gott, der mich dann auch annimmt, wenn ich dann bei ihm bin oder vor ihm bin, wenn ich Erlösung erlebt habe. Dieser Psalm bewegt mich heute Morgen. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Leistung, damit ein Gott mich annimmt, sondern es geht darum, dass da ein Gott ist, der sich zu mir herabgeneigt hat in Liebe und in dessen Hand ich schlagen darf, und sein Ja darf ich erwidern, indem ich Ja zu ihm sage. Aber er hat den ersten Schritt gemacht. Und das ist so das Besondere beim Christentum. Ein Gott kommt zu einem Menschen. Ein Gott erniedrigt sich und macht sich ganz klein. Ich möchte gerne ein Bibelwort lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Ich lese einmal ab Vers 16. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Paulus ist unterwegs, er war in Thessaloniki, dann war er in Beröa, da ist er mehr oder weniger ein bisschen verscheucht worden. Und jetzt kommt er nach Athen, einer großen Stadt, einer Weltstadt, eine große Universität. Viele Menschen sind dort, viel Kultur ist dort. Und dann steht er da und er sieht sich um und er sieht neben vielen wunderbaren Bauwerken, sieht er auch viele unterschiedliche Tempel. Und er sieht unterschiedliche Götterstatuen. Und er sieht unterschiedliche Menschen, wie sie auf der Suche sind nach der Wahrheit. Als Paulus wartete, er wartete auf sein Team, auf sein Mitarbeiterteam, ergrimmte sein Geist in ihm. Das heißt, er wurde tief bestürzt. Er war traurig, weil er das alles so gesehen hat, dass diese Menschen offensichtlich überall suchten und suchten und suchten. Aber er wusste ja, dass es da einen Gott gibt, den man finden kann, wenn man immer auf der Suche ist und auf der Suche ist und nie ankommt. Er wusste, wie schrecklich das ist. Paulus kommt natürlich aus einer Erfahrung heraus. Einige Kapitel vorher, da hat er diese Erfahrung gemacht. Es war ja nicht so, dass er nicht gläubig war. Er war sogar sehr gläubig. Und er war ein gesetzestreuer Mensch. Er war ein Jude durch und durch. Und hatte sich in seiner Religion ganz gut hochgearbeitet. Und dann ist er unterwegs. Und er steht da vor Damaskus. Und plötzlich erscheint ihm ein Licht. Er war unterwegs auf dem Esel oder am Pferd. Er fällt von diesem Tier runter, weil er geblendet ist von diesem Licht. Und er hört eine Stimme. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und ich muss sagen, diese Erfahrung, die er da gemacht hat, diese Erfahrung, die er da plötzlich hatte, die hat ihn verwandelt, die hat etwas in ihm gemacht. Plötzlich merkte er, es gibt diesen Jesus. Mensch, ich war so gut unterwegs, ich war Gesetze, ich habe doch alles gemacht. Ich habe Tora gelesen und ich konnte die sogar auswendig zitieren und ich habe gefastet und ich habe die Gebete gesprochen. Und ich habe alles gemacht, was war. Aber eines fehlte ihm und das war dieser Jesus Christus. Und dann begegnet ihm Jesus. Und er schmeißt. Ich weiß nicht, wer solch ein Erlebnis hatte von euch, dass er von irgendwo runtergefallen ist. Ich auch nicht, war ein bisschen anders, war auch ein bisschen nüchterner. Bin auch ganz dankbar für, ich habe es auch mit dem Rücken und so. Und dann, ja, aber diese Begegnung ist wichtig. Wisst ihr, wenn wir über andere Religionen sprechen Und wenn wir mit Menschen anderer Religionen sprechen, dann wollen wir sie wertschätzend behandeln. Irgendeiner betete das gerade schon. Wir wollen ihnen zeigen, dass sie doch Geliebte sind und dass sie Angenommene sind. Aber wir haben ein Problem. Und dieses Problem wird zunehmend in unserer Gesellschaft. Dafür muss man auch kein großer Prophet sein, um das Problem zu erkennen. Wir werden sehen, dass wir zunehmend toleranter werden. Und dass die, ich sag's mal böse, unsere Speerspitze des Glaubens, unseren festen Grund, den wir haben, immer mehr beiseite schieben, um den anderen nicht auf den Fuß zu treten. Mir fällt das schwer zu sagen, einem Moslem oder jemandem, der im Buddhismus zu Hause ist oder im Hinduismus oder wo auch immer, zu sagen, das, was du glaubst, ist nicht die Wahrheit. Ich glaube, der Wahrheitsbegriff wird, wenn man ihn philosophisch betrachtet, in siebenfacher Weise kann man ihn entfalten, das lasse ich aber sein. Also es gibt sieben verschiedene Wahrheiten. Und das ist schon an uns für sich ein System, was nicht klappen kann. Wahrheit ist Wahrheit, die gibt es eigentlich nur einmal, die ist sehr exklusiv. Jesus hat einmal gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und später betet er und er redet mit seinem Vater und er sagt, heilige sie in der Wahrheit, im Johannes Kapitel 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Und liebe Geschwister, wir müssen als Gemeinde Jesu unsere Damaskus-Erlebnisse, wenn sie auch nicht so waren wie bei Paulus, wieder hervorholen, damit wir fest werden im Glauben. Damit wir in dieser säkularisierten Gesellschaft, in der wir sind, in der jeder das glauben darf, was er will, in dieser religiösen Gesellschaft, in der jeder seinen Gott haben darf, den er eben haben möchte, denn was geht's mich denn an, was der andere glaubt, müssen wir wissen, ein Verständnis dafür haben, ganz neu ein Verständnis dafür haben, was möchte ich eigentlich, was möchte mein Glaube mir sein? Und dann wird sich die Spreu etwas von Weizen trennen. Die einen werden sagen, naja, für mich ist Glaube und Religion und Jesus so ein bisschen so ein spiritueller Kick. Das ist immer ganz schön, ne, wenn ich so da sitze, nächste Woche habt ihr Lobpreisgottesdienst, habe ich gehört, ihr habt morgens keinen Gottesdienst, wir übrigens schon, wollte ich nur sagen. Aber geht mal abends, aber morgens könnt ihr und abends zweimal im Gottesdienst gehen, gibt immer mehr Punkte im Himmel. Wo war ich? Wo war ich jetzt wirklich? Geht zum Gottesdienst. Genau. Bitte? Danke, wir haben eine multireligiöse Gesellschaft. Also in der jeder glauben darf, was er möchte, was er will. Und das ist schon recht krass. Und wir stehen da drin. Wir sind sozialisiert in dieser Gesellschaft. Wir müssen damit irgendwie umgehen, mit den verschiedenen Wahrheiten, die um uns herum sind. Wir müssen umgehen mit den verschiedenen Menschen, die eben auch einen gewissen Anspruch haben, aber uns ja tolerieren und deswegen das Gleiche von uns auch fordern. Was ist Jesus für uns? Warum ergrimmt der Geist von Paulus in Athen so sehr? Hätte er nicht ein bisschen toleranter sein können, der gute Paulus? Hätte er nicht sagen können, ja gut, ich glaube eben das und ihr glaubt eben das. Ach, wie schöne Skulpturen und wunderbare Götterstatue. Sieht doch auch alles ganz nett aus. Hauptsache, du wirst irgendwie glücklich, du wirst irgendwie erfüllt, du erlebst in irgendeiner Weise deine Freude. Paulus konnte das nicht sagen. Sein Geist ergrimmte. Warum? Weil er eine ganz tiefe Begegnung mit Jesus hatte. Und weil dieser Jesus ihm deutlich gemacht hat, du brauchst Erlösung. Dieser Jesus hat ihm deutlich gemacht, du brauchst einen Retter. Dieser Jesus hat ihm deutlich gemacht, da ist jemand, der für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Jesus hat ihm deutlich gemacht, da ist ein Gott, der auferstanden ist von den Toten, um ein ewiges Himmelreich, ein ewiges Reich, eine ewige Wohnung für Menschen zu bereiten, die an ihn glauben. Religion ist, oder das Christentum, Jesus, ist keine Option, sondern Jesus ist ein Ultimatum. Jesus ist keine Option. Wir gehen raus heute, wir gehen in die Woche hinein, vielleicht mit diesem Gedanken, du, Jesus ist keine Option. Es ist nicht egal, was mein Nachbar glaubt. Es ist nicht egal, was mein Arbeitskollege glaubt. Es ist nicht egal, was die Leute in meiner Umgebung glauben. Wenn ich glaube, dass der einzige Weg zur Rettung und in den Himmel Jesus Christus ist, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Dann muss ich sagen, meinem Nachbarn, meinem Familienmitglied, meinem Arbeitskollegen, wem auch immer, ich muss sagen, du brauchst Jesus, um Erlösung zu finden, um errettet zu werden. Und dann geht es eben darum, um Himmel und um Hölle. Es geht darum, um ein ewiges Gerettetsein bei Jesus. Und es geht darum, um ein ewiges Verlorensein bei Jesus. Diese beiden Optionen, die gibt es innerhalb des christlichen Glaubens. Ein Geist kann nur dann traurig sein, Luther sagt hier, ergrimmen, bestürzt sein. Ein Geist kann nur dann etwas Negatives empfinden, wenn er merkt, das ist hier negativ. Und er sieht diese vielen Menschen, der Apostel Paulus, und er sieht, wie sie sich verrennen und wie sie aber suchen nach Erfüllung. Wir haben gestern so eine Flipchart gemacht und haben gesagt, was haben alle Menschen aller Religionen immer gemein? Und wir haben draufgeschrieben, sie suchen Freude, sie suchen Friede, sie suchen Geborgenheit, sie suchen irgendetwas über sich, sie suchen eine ewige Hoffnung und so weiter. Wir haben all diese Sachen aufgeschrieben. All das sind Menschen. Und er sah die Optionen, der Apostel Paulus, da in Athen, und die Menschen suchten und suchten. Da waren Stoiker, sagt er, und die Epikureer, das waren so Menschen, die ja so mehr so in der Genusssucht unterwegs waren, wenn man so will. Also da konnte man so ein bisschen machen, was man wollte, und Gott auch dann so im Genuss finden. Bei den Stoikern war das ein bisschen anders. Die sahen Gott in allem, also in allen Gegenständen auch. Da war Gott irgendwie enthalten. Und jeder hatte irgendwie so seine Idee, und dann nebenbei auch noch so ein paar Philosophen, die mitredeten. Und jetzt versucht der Apostel Paulus, also das ist mein erster Punkt, ja, wir müssen zu unserem Damaskus-Erlebnis zurück. Zurück zur ersten Liebe. Fest werden. Was glaube ich eigentlich? Ist Jesus für mich der einzige Weg? Und wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist er das nicht nur für mich, dann ist er das für alle Menschen. Und wenn er sagt, ich komme wieder, dann kommt er nicht nur für mich wieder, dann kommt er für alle Menschen wieder. Und wenn er sagt, ich komme und mit mir das Gericht, dann kommt er nicht nur für mich zum Gericht, sondern kommt er für alle Menschen zum Gericht. Das ist wichtig. Ich muss mein Damaskus-Erlebnis kennen, um fest zu werden im Glauben. So, und dann versucht er ihnen so ein wenig zu erzählen, der Apostel Paulus. Er hatte das Evangelium von Jesus Christus verkündigt und von der Auferstehung. Und dann nahmen sie ihn auf und führten ihn auf den Areopag. Das war der Athener Gerichtshof. Und da sprachen sie, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst uns etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Also genialer kann man wirklich nicht reagieren. Ja? Der hätte jetzt auch sagen können, na, ihr böses Geschlecht, Otternbrut und was weiß ich, ne? Ihr habt so viele Götter und die müsst ihr erstmal abschaffen und es gibt nur einen. Und er macht das viel pfiffiger, viel weiser und viel intelligenter. Er findet nämlich einen Tempel und der ist dem unbekannten Gott geweiht. Und er hat die Idee zu sagen, ich zeige euch den unbekannten Gott. Und dann verkündigt er diesen unbekannten Gott, dass er der Schöpfer ist der ganzen Welt und so weiter und dass er da ist und der Vater ist und zu dem man sich hinkehren muss. Das kommt dann alles später. Ich habe so gedacht, das ist echt schlau von ihm. Er hat so einen Anknüpfungspunkt gesucht. Er hat ihren Götterglauben genommen und dann auf sich übertragen und auf das übertragen, was da war und hat gesagt, und ich zeige euch jetzt noch einen Gott und hat ihn dann als viel größer und als viel wichtiger dargestellt. Wenn wir über Religion reden, dann müssen wir Anknüpfungspunkte suchen bei Menschen. Ich weiß ja nicht, wie viel du mit anderen Religionen, mit Menschen anderer Religionen zu tun hast, keine Ahnung. Aber es gibt so einige Anknüpfungspunkte, die ich gerne nennen möchte. Ganz einfache, wo wir miteinander ins Gespräch kommen können, wo wir Worte nehmen, Worte kennen und auch andere Religionen kennen diese Worte, aber die Worte werden ganz unterschiedlich gefüllt. Einmal habe ich gerade gesagt, da ist die Sehnsucht der Menschen. Die ist überall gleich. Die Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme, nach Frieden, nach Freude, nach Geborgenheit, die ist überall gleich. Und das kann man sagen den Menschen. Du, ich habe auch eine Sehnsucht. Ich brauche auch ein Angenommensein. Hinter dem Glauben des Menschen steckt immer auch ein Mensch. Und hinter diesem Menschen, da steckt eine tiefe Sehnsucht, die er hat. Und das müssen wir sehen. Das müssen wir überhaupt sehen, immer. Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, mit Menschen zusammen sind, dann sehen wir am besten nicht nur vor dem Kopf, sondern versuchen auch immer in den Menschen hineinzusehen. Was meint er wirklich? Was braucht er wirklich? Und da ist diese Sehnsucht des Menschen. Im Prediger Kapitel 3, Vers 11, da heißt es, dass Gott alles wunderbar gemacht hat. Und auch hat er die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das ist bei allen Menschen gleich. Das ist unser größter Anknüpfungspunkt. Wir haben eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Eine Sehnsucht nach Ewigem. Und manche haben dann auch in der Folge eine Sehnsucht nach einem Ewigen. Da ist etwas, was tief in uns den Wunsch erhält, niemals kaputt zu gehen. Niemals krank zu werden. Immer heil zu sein. Immer in irgendeiner Weise angenommen und erhalten zu bleiben und auch gehalten zu bleiben. Das ist der Wunsch der Menschen. Diese Sehnsucht haben wir alle, ob wir Christen sind oder Muslime sind oder Hindus sind oder Buddhisten sind oder was auch immer und wo auch immer wir diese Erfüllung suchen. Im Studium der unterschiedlichen Religionen fiel mir eines auf, dass sie alle den Wunsch haben und den Hang haben, erlöst zu sein. Erlöst. Die einen nennen das Paradies. Der Moslem, der möchte unbedingt ins Paradies. Unbedingt. Also er hat einen Gott, ja, das ist Allah. Und diesem Gott möchte er gefallen. Und er tut alles dafür, um ins Paradies zu sein, aber er hat nie eine Heilsgewissheit. Am Ende steht er immer vor Allah und Allah kann immer noch sagen ja oder nein. Aber dieser Erlösungswunsch, ich möchte gerne ins Paradies kommen, der ist bei uns, bei den Muslimen wie bei uns gleich. Auch wir suchen einen Ort. Übrigens auch bei Hindus und bei Buddhisten. da ist dieser Ort noch etwas anders gelagert. Dieser Ort heißt nicht Himmel oder Himmelreich oder da gibt es keine Wohnungen, sondern das Größte für einen Hindu und für einen Buddhisten ist es, im Nichts aufgelöst zu werden. Irgendwann einmal aus dem Rad der Reinkarnation, da sage ich gleich noch ein bisschen was zu, aus dem Rad der Wiedergeburt herauszutreten und hineinzugehen in einen Zustand, ja, der einfach schön wäre auch ein falsches Wort. Wir würden es vielleicht schön nennen, aber schön ist wieder so gewertet, eigentlich in einen Zustand des Nichts, des Aufgelöst, ist es endlich fertig. Da möchte der Buddhist oder der Hinduist hin erlöst werden. Die Bibel kennt einen Erlösungsort und ich sage euch, es ist der einzige Erlösungsort, der wirklich, also wir haben ja auch noch nicht in den Himmel reingeguckt, aber so ein bisschen öffnet ja die Bibel den Vorhang für die Ewigkeit. Und wir können da hineinschauen und wir sehen in der Offenbarung im Kapitel 21, dass der Apostel Johannes, der Seher Johannes dann das aufschreibt. Ich sah einen neuen Himmel und ich sah eine neue Erde. Denn das Alte war vergangen und ich sah das neue Jerusalem herabkommen vom Himmel wie eine geschmückte Braut. Und dann sagt er, und es ist dort ein Ort ohne Geschrei und Gott wird abwischen so alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein und Geschrei wird nicht mehr sein und der Krieg wird nicht mehr sein. Und all das wird nicht mehr da sein, aber ein Du ist da, nämlich Gott mit seinem großen Taschentuch und er wird alles, was schrecklich war in diesem Leben, in irgendeiner Weise schrecklich war, abwischen und er wird es erneuern. Die Bibel, das Christentum ist die einzige Religion, die so eine plastische Hoffnung zeigt. Es gibt keine andere Religion, die das zeigt. Mit den 70 Jungfrauen im Islam und so, ne? Das ist Killefit. Das steht nicht mal im Koran. Ja, das ist einfach nur gemacht, damit man Leute in irgendeiner Weise mobilisiert, meistens Männer dann mobilisiert, um in den Heiligen Krieg für irgendwas zu ziehen, also wenn es ganz fundamentale Muslime sind. Aber diesen Paradieszustand, diesen Ort, wo wirklich etwas da ist, wo Gott ist, in seiner Barmherzigkeit mich erwartet. Jesus hat einmal gesagt, ich gehe jetzt und dann komme ich wieder und ich gehe deswegen, um euch eine Wohnung zu bereiten. Oh, wie cool. Ich muss jetzt umziehen, wir ziehen jetzt um und wir müssen so viel da machen in der Wohnung und das geht mir auf den Keks. Und ich freue mich sowas von in den Himmel zu kommen, wo ich weiß es nicht. Ich sage noch, Herr, ich hätte gern Parkett. Ich sage einfach, wie ich es haben möchte. Und er wird es machen. Ob er es so macht, weiß ich nicht. Aber es ist dann fertig. Wie schön. Gott, also versteht ihr, Gott sorgt für einen Ort für mich. Und das können wir den Menschen sagen, die nach Erlösung suchen. Wo suchst du denn Erlösung? Ja, dass irgendwann einmal ich im Nichts aufgehe. Im großen Universum, Nirvana heißt es, genau, im großen Nirvana, also im großen Nichts, eigentlich ist das Nirvana auch ein großes Nichts. Und die anderen sagen, ja, hoffentlich komme ich irgendwie dahin, wie es da aussieht, weiß ich nicht. Das entscheidet ja alles Allah. Er ist derjenige, der gebietet. Und wir Christen können sagen, weißt du was, wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst, dann bist du beim Vater. Dann bist du beim Vater. Und dann kriegst du eine ureigene Wohnung geschenkt. Und dann kommst du an einen Ort, wo kein Geschrei ist. Ich habe jetzt die Woche eine Frau beerdigt, 93 Jahre alt, war ein Gotteskind. Wir haben das in unserer Gemeinde gemacht. Die Gemeinde war proppenvoll. Ja, fast 100 Leute waren da zur Beerdigung. Ich habe selten eine schönere Beerdigung erlebt. Wirklich. Warum? Natürlich war das traurig. Und es entsteht immer ein Vakuum, wenn Menschen plötzlich nicht mehr da sind. Aber es war ein Gotteskind. Und du hast gemerkt, in den Liedern, in den Geschichten, die wir gehört haben, aus ihrem Leben heraus gelesen. Und wir haben verstanden, diese Frau hat wirklich lebendige Hoffnung. Und dann musst du nicht, ich mache ja viele Beerdigungen, immer wird schon, oder immer Trauer und Trost und ich versuche immer gute Worte, um die Gesellschaft etwas nicht aufzuheitern, ist Quatsch. Ne? Bei einer Beerdigung ist das falsche Wort. Aber in irgendeiner Weise Hoffnung zu spenden, und manchmal ist es so trostlos und schwer. Aber wenn da ein Gotteskind wirklich stirbt und in die Hände Gottes hineinstirbt, dann spürst du das an dem Gotteskind selber und auch an allen anderen Menschen. Da war wirklich Hoffnung. Das haben wir Christen zu bieten. Eine Ewigkeit. Und es gibt dieses schöne Lied, das könnt ihr bestimmt toll spielen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Und wenn ich sterbe, und das ist so wunderbar, das können wir Christen singen. Was ist das ein Pfund? Was ist das ein Pfund, was wir da haben können? Es gibt eine weitere Sehnsucht, die ist gleich, vor allem mit den fernöstlichen Religionen. Und das ist die Sehnsucht, wiedergeboren zu werden. Sehnsucht ist eigentlich das falsche Wort. Bei uns ist es eine Sehnsucht. Für den Hinduisten ist es zwar das gleiche Wort, und für den Buddhisten ist es das gleiche Wort, also Wiedergeburt und Wiedergeburt. Man könnte sich auch treffen und sagen, wie, du glaubst auch an Wiedergeburt? Ich auch. Wow, Hammer. Lass uns in den Gottesdienst gehen. Nee, du verstehst das falsch. Wiedergeburt bedeutet, ich muss immer wieder geboren werden, und das kann unendlich lange dauern, bis ich das Große, im Hinduismus heißt das Brahman, um das große Brahman zu erreichen. Dafür reicht auch nicht 3-4 Mal wiedergeboren werden, das ist je nachdem. Der Hinduist, der sagt, ich muss Karma sammeln. Das heißt, wenn ich gute Taten tue, dann kriege ich gutes Karma. Und wenn ich schlechte Taten tue, dann kriege ich schlechtes Karma. Und je nachdem, wie mein Karma ist, entsprechend werde ich wiedergeboren werden als das, was ich eben dann bin. Der Hinduismus und der Buddhismus, es ist so eine Modereligion geworden. Im Grunde genommen ist es eine sehr unbarmherzige Religion und eine sehr individualistische Religion. Warum? Der Buddhist und der Hinduist, die üben viel Nächstenliebe. Bei gewissen Menschen, nicht bei allen. Und sie üben deswegen Nächstenliebe, damit sie ein gutes Karma haben. Das wäre jetzt so, wie wenn ich dir gleich eine Tasse Kaffee bringe, mit dem Hintergedanken, dann findet Gott mich gut. Ja? Also ich tue etwas, damit ich von Gott angenommen werde. Ich tue etwas, damit ein gutes Karma kommt. Und deswegen müht man sich, auch gut zu sein und gut zu sprechen und gut zu handeln und in irgendeiner Weise gut zu sein. Das ist auch Stress. Und dann hoffentlich im nächsten Leben, dann in einer etwas besseren Kaste, so heißt das beim Hinduisten, in einer etwas besseren Lebenslage, sozialen Situation, wiedergeboren zu werden. Wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die das mal so für sich durchgemacht haben, so eine Zeitreise und wie sie wiedergeboren sind. Eine Person habe ich da vor Augen noch, das erzählt, die uns das erzählt hat. Es ist auffallend, also die sind alle Prinzessinnen gewesen oder am ägyptischen Hof oder die waren irgendwas Großes und Gutes. Also selten, dass sie mal irgendwie Bettler waren oder eine Eintagsfliege. Ja, also wenn sie so Zeitreisen gemacht haben, die waren immer etwas Großes. Und der Hindu hasst Wiedergeburt. Er hasst Wiedergeburt, weil er sagt, ich muss immer wieder da rein und ich muss immer wieder gut sein. Ich muss mich immer wieder bemühen. Ich will doch endlich raus aus diesem ständigen Kreislauf des Lebens hinein in das große Brahma. Brahma ist der oberste Gott der Hindus, aber nicht ein Gott, der persönlich ist oder der in irgendeiner Weise verehrt oder angebetet wird. Dort ist Brahma, es ist eigentlich das Ziel des Hindus, selbst Brahma zu werden, also selbst Gott zu werden und aufgelöst zu werden. Also das ist die Vorstellung von Wiedergeburt. Und jetzt haben wir unsere Wiedergeburt. Jetzt können wir dem erklären, was das bedeutet. Dann können wir sagen, ja, ich bin auch wiedergeboren. Und dann fragt er dich vielleicht, hey, was warst du denn? Und dann kannst du sagen, ich war ein richtig schlechter Kerl. oder ich war eine richtig schlechte Frau. Was ich alles verbrochen habe. Da kannst du ja ein bisschen was aufzählen, was du alles auf dem Kerbholz hattest. Und dann sagst du, und dann habe ich Jesus kennengelernt. Und dann ist dieser Jesus in mich hineingekommen, in mein Leben. Und dann hat dieser Jesus durch seinen Heiligen Geist mein Innerstes verwandelt und ist in mich hineingekommen. Weißt du, du lieber Hindu, du lieber Buddhist, Gott lebt in mir. Und das heißt Wiedergeburt. Er ist gekommen mit seiner ganzen Kraft. Mit seiner Kraft der Vergebung, mit seiner Kraft der Erneuerung, mit seiner Kraft des Heiligen Geistes. Und er hat aus mir einen Menschen gemacht. Ich wäre nie fähig gewesen, mich selbst zu solch einem Menschen zu machen. Er hat mich verwandelt. Er hat mich erneuert. Er hat mir seine Kraft gegeben. Das ist unsere Wiedergeburt. Die hinduistische, buddhistische Wiedergeburt ist etwas Schreckliches. Unsere Wiedergeburt ist etwas Göttliches. Es ist ein ganz, ganz wichtiger und ein ganz, ganz großer Unterschied. Lass mich noch eins sagen. Ich weiß, die Zeit ist voran, aber ich bin ja Gast. Was sie alle gemein haben, ist gut leben. Und wir haben gerade schon gesagt, die Intentionen sind ganz unterschiedlich, warum man gut lebt. Ich glaube, du warst das, glaube ich, hast gesagt, wir haben beim Pfadfinder, ne? Ja, Pfadfinder gemacht. Was hast du gesagt nochmal? Wir machen das, oder wir sind gut, weil Gott gut zu uns war. So, genau, richtig. Ne? Sehr gut. Ne? Das ist typisch christlich. Sehr gut. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das gute Leben. Der Islam lebt auch gut. Er hat 5 Säulen. Und der Moslem, der ist hinterher, diese Säulen immer zu erreichen. Das ist einmal das Glaubensbekenntnis aufsagen, immer wieder. Das ist einmal die Pilgerfahrt nach Mekka machen, wenigstens einmal im Leben. Das sind die Gebete, die zu sprechen sind. Das ist das Almosen geben, also das Spenden an Menschen. Und die 5. Säule habe ich gerade vergessen, aber bitte? Fasten, dankeschön. Fasten. Und der Moslem, der versucht das und versucht das und versucht das wirklich einzuhalten. Warum hält er das ein? Nicht, weil er glaubt. Nicht aufgrund des Angenommenseins von Allah hat er ihn so lieb, dass er jetzt so handelt, sondern er möchte gerne angenommen sein von Allah und deswegen hetzt er sich ab und macht und tut. Bei den fernöstlichen Religionen habe ich gerade schon gesagt, sie leben gut, deswegen, damit sie ein gutes Karma haben und in der Wiedergeburt in einer höheren Stufe angenommen zu werden, mit dem Ziel, irgendwann einmal im Nirvana zu sein. Und auch wir leben gut, wir wollen gut leben. Und das können wir auch sagen, aber wir können dann etwas anderes sagen. Wir können sagen, weißt du, wir leben nicht gut, um irgendwie einen Gott in irgendeiner Weise beeindrucken zu wollen. Gott ist von uns nicht beeindruckt. Es tut mir leid, wenn du heute kommst und das hörst. Gott ist von dir nicht beeindruckt. Er hat sich in dich hineingedrückt. Sein Stempel ist in deinem Herzen. Das macht dich so wertvoll und so kostbar und so besonders. Nicht deine Leistung. Und hier kann man vielleicht Menschen, die im Leistungsdenken drin sind, herausnehmen und sagen, da war einer für dich da, der alles getan hat. Ich schließe mit einem Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Da heißt es, darum ist jemand in Christus. Dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wir können sagen, du lieber Moslem, du lieber wer auch immer, du kannst dich noch so anstrengen, du wirst es nie schaffen, gut genug zu sein im Leben. Aber da ist ein Gott, der gekommen ist, der für dich am Kreuz gestorben ist. Und das ist die Klarheit, die wir brauchen. Wir brauchen diese Kreuzestheologie. Unbedingt. Wir müssen sie auch aufrechterhalten, meine ich. Es gibt Angriffe innerhalb der Kirchen, auch im Evangelikalismus, wo gesagt wird, Gott braucht doch keinen Sohn am Kreuz. Wofür? Das ist doch nicht nötig. Er ist doch Liebe. Er braucht doch kein Opfer. Die Bibel ist so eindeutig hier an dieser Stelle. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Als er am Kreuz von Golgatha hing, lud Gott alle Schuld der ganzen Welt auf diesen Jesus. Damit wir, heißt es hier, die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wir wollen richtig leben, aber wir schaffen es nicht. Deswegen hat er uns richtig gemacht. Amen. Amen. Du bist auch gleich dran, Ralf. Ich sehe das, hab das gesehen, danke. Okay, das war der Abschluss des IBK. Ich hab versucht, sämtliche Inhalte noch reinzupacken, irgendwie in die Predigt. Aber ich hoffe, das ein oder andere hast du mitgenommen. Ich wünsche dir im Dialog auch mit andersgläubigen Menschen viel Weisheit, die Weisheit eines Paulus. Ich wünsche dir, dass du die Klarheit hast eines Paulus, auch zu wissen, dass du ein Bekehrungserlebnis hattest und dieses Bekehrungserlebnis nicht nur für dich, damit du dich spirituell gut fühlst, sondern weil du errettet bist für die Ewigkeit und das den Menschen auch nahe zu bringen. In Jesus ist Jesus der einzige Weg und Jesus ist der einzige, der es geschafft hat, uns zu erlösen und zu erretten mit einer ewigen Hoffnung, einer himmlischen Heimat und Herrlichkeit. Das haben wir vor allen anderen Religionen. Und das dürfen wir fröhlich bezeugen. Und dafür wünsche ich euch Gottes Segen. Amen. Kommst du nach vorn? Ja.